Ja, das Futter ist eine ganz entscheidende Rolle. Das ist wie bei uns die Lebensmittel, also die müssen ja schon mal Taco sein. Die Wintergerste ist ja, wenn man mal Richtung Fungizid schaut, lange nicht so anfällig wie der Weizen, die Triticale und der Roggen. Wir haben hier in Ochtrup nochmal wieder fast 30 Liter Regen gekriegt am Wochenende. Also die Flächen überhaupt nicht befahrbar. Aber da sieht es im Moment auch noch nicht nach irgendwelchem Mehltaubefall aus. Dafür ist es einfach viel zu kalt.
Wie immer dienen die Inhalte der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Säen und Hören. Und ja, wir beschäftigen uns heute wieder mal natürlich mit einem pflanzenbaulichen Thema, aber wir schauen ein bisschen über den Tellerrand bzw. den Feldrand hinaus, über den Feldrand in die Scheune bzw. in den Stall rein, denn wir sprechen heute mit Thomas Ostenhoff darüber, warum es eigentlich wichtig ist, auch gesundes Getreide zu haben und welche Bedeutung das am Ende auch für die Tierfütterung hat, denn ich sag mal, ein Teil des Getreides geht natürlich in die Tierhaltung und da wollen wir einfach mal hören, worauf es ankommt und wie Thomas das aus seinem Betrieb handhabt. Genau, also Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Thomas, vielleicht nochmal ganz kurz als Einstieg, das mit Thomas und Thomas ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend. Vielleicht nochmal als kleine Einordnung, Thomas, wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Du bist auch der Landwirt auf unserem Buchcover, Social Media für Landwirte. Ich finde, das darf man auch nochmal betonen. Und ja, schon seit Jahren, fast ein Jahrzehnt, bei mir ist es auch schon ein Jahrzehnt, auch in Öffentlichkeitsarbeit sehr aktiv. Du nimmst die Leute mit auf den Hof. Aber am besten stellst du dich selber einfach nochmal vor, damit man so ein bisschen Eindruck von dir und deinem Betrieb bekommt. Und jetzt auch gerade in dem Moment sehe ich es auch, dass du hier im Hintergrund sogar auf dem Regal stehst. Also wir sind nicht nur virtuell, sondern auch analog dabei. Aber genau, bitte stell doch mal kurz deinen Betrieb vor.
Ja, mein Name ist Thomas Ostenhoff. Wir bewirtschaften hier im Dreiländereck Holland, NRW, Niedersachsen einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 400 Sauen und Ferkelaufzug sowie 40 Hektar Ackerbau, in dem wir ganz normal Weizen, Gerste, Mais, Zwischenfrucht, wir haben auch schon mal Raps angebaut. Letztes Jahr haben wir die Sonnenblumen mal probiert. Da experimentieren wir ein bisschen mit rum.
Das ist eigentlich mal typisch. Bei uns in jeder Folge gibt es nochmal so ein paar Oder-Fragen, einfach um so ein bisschen die Vorstellung nochmal abzurunden. Und genau, ich würde einfach mal dich bitten, dass du vielleicht nochmal sagst, warum du dich für das eine oder andere entscheidest. Wenn du in Urlaub fährst, lieber Berg oder lieber Nordsee?
Nordsee.
Perfekt. Ja, lieber arbeiten im Stall oder lieber arbeiten draußen?
Im Stall.
Lieber Wein oder lieber Bier?
Bier.
Lieber früh aufstehen oder lieber hinten raus länger arbeiten?
Naja, früh.
Perfekt. Vielen Dank, Thomas. Fungizide, ne? Also, du hast ja schon gesagt, ihr seid ein Futterbaubetrieb. Das gehört natürlich auch zur Tierhaltung gewissermaßen zum Kreislauf dazu. Sag doch mal, wenn man sich das so als Tierhalterbetrieb vorstellt, welche Rolle spielt denn eigentlich das Futter?
Ja, das Futter ist eine ganz entscheidende Rolle. Das ist wie bei uns die Lebensmittel, also die müssen ja schon mal Taco sein. Und das war natürlich, wenn man das aufs letzte Jahr runterbricht, auch vielleicht eine Vertrauensfrage, will ich mal sagen, weil man hat ja sein Getreide in die Mühle gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen, weil die Umstände letztes Jahr ja nun mal wirklich nicht so lobend den Herren waren, und hat darauf vertraut, dass auch andere Landwirte das genauso gesehen haben, dass, wenn ich gutes Futter haben will, ich auch gute Komponenten, sprich Getreide, Weizen, Gerste, Triticale, Roggen, der nun mal wirklich letztes Jahr bei den Wetterkapriolen gelitten hat, auch zur Mühle geben. Die haben natürlich auch ein Auge drauf gehabt, aber man ist sich ja immer schnell selbst der Nächste. Aber ich muss sagen, toi, 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 wir würden das hier als sauenhaltender Betrieb eigentlich sehr, sehr schnell merken, wenn wir das Futter nicht in einer guten Qualität hätten, hätten wir letztes Jahr im Herbst garantiert höhere Umrauschquoten gehabt. Das heißt also, dass die Sauen verferkelt hätten oder die Sauen wären gar nicht erst tragend geworden. Man sieht das schon so ein bisschen am Fell der Tiere, ob das Futter gut ist oder nicht. Und das Auge des Herrn mästet das Vieh, und wenn da nicht was Vernünftiges reinkommt, ich kann nicht aus Scheiße Gold machen, das funktioniert einfach nicht.
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Satz. Was würdest du denn sagen? Ich meine, man kann ja schlecht ins Futter reingucken, ne? Also die Sache ist halt, das wird ja dann meistens noch, damit die Qualität nicht leidet, damit man keine Staubentwicklung hat, wird es irgendwie geblasen in das Silo rein. Was sind so Kriterien, worauf achtest du? Also was sind für dich auch Parameter, wo du sagst, yo, das ist, sage ich mal, das Futter, was du so haben willst?
Also ja, da vertraue ich quasi wirklich auch auf die Qualitätskontrolle der Firmen. Da hoffe ich, dass sie einen guten Job machen. Das geht aber bei uns schon bei der Lagerung weiter. Also bei uns werden auch in regelmäßigen Abständen die Silos gereinigt per Firma, weil ich kann ja nicht von den Leuten verlangen, mir sauberes Futter zu liefern und mache mir dann unterm Silodeckel eine eigene Pilzzucht auf. Dann kann ich vorher auf dem Acker so viel Fungizid gemacht haben, wie ich will, wenn ich oben unterm Silodeckel, wie gesagt, eine eigene Pilzzucht habe, die immer ständig in mein Futter reinregnet, will ich mal sagen, und mir mein Futter kontaminiert. Also ich muss bei der Futterhygiene vor Ort diese Parameter, die ich von anderen erwarte, auch bei mir selber anlegen.
Ja, wenn wir jetzt mal ganz speziell nochmal auf Pilze schauen, oder beziehungsweise auf ja auch pilzliche Erreger, die ich durch irgendwie eine fehlende Fungizidmaßnahme oder auch wirklich schlechte Erntebedingungen, schlechte Lagerung habe. Du hast es vorhin schon genannt, Umrauschquoten können eine Folge sein. Was ist denn noch das Risiko, was ich habe, und wie empfindlich reagieren die Schweine durch das Futter auch da drauf? Also kannst du das irgendwie nochmal konkretisieren? Also was sind da so die Schwellen, die irgendwie überschritten werden können?
Also es gibt ja quasi diese sogenannten Don-Werte oder die Cerone-Werte. Wir behandeln unser Getreide quasi auch im Sommer grundsätzlich eine Abschlussbehandlung mit einer Fungizid. Also die ist eigentlich gesetzt. Wenn man sich im Moment die Getreidepreise anguckt, wo sie im Moment hinrauschen, dann fängt natürlich der ein oder andere an zu überlegen, hier und da zu sparen. Aber ich glaube, das ist einfach zu kurz gedacht. Also wir haben das schon mal vor Jahren gehabt, dass wir dann weibliche, neugeborene Saugferkel alle mit einer geschwollenen Scheide hatten. Die sind quasi so auf die Welt gekommen. Und das war so das erste Anzeichen im Stall, wo man gesagt hat, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also die Tiere zeigen einem das schon sehr, sehr schnell. Schneller als wenn ich quasi eine Probe nehmen würde. Weil natürlich sind also Proben genommen worden und die waren auch alle Taco. Man hat sich wirklich gewundert, dass das Getreide wirklich noch so gut vom Acker gekommen ist. Da vertraue ich dann auf die Qualitätskontrolle.
Wenn du im Stall Veränderungen merkst, dann ist das Kind ja mehr oder weniger ja schon ein Stück weit im Brunnen gefallen. Also wir gehen jetzt, sag ich mal, die Geschichte so ein bisschen rückwärts. Wir gehen mal gleich vom Stall auch auf den Acker raus und gucken, was man da machen kann. Aber das Silo ist voll, da sind, weiß nicht, 12 Tonnen liegen da jetzt drin, die da reingepustet wurden. Du siehst, okay, da gibt es eine Veränderung. Was kannst du machen, um da auch nochmal dann Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht auch prophylaktisch oder dann akut, um irgendwie so ein bisschen den Druck rauszunehmen?
Also alleine erstmal eine Qualitätskontrolle, die menschliche Nase ist da sehr, sehr gut für geeignet, das Futter zu sichten, zu riechen, von mir aus auch einen Happen davon mal zu essen, weil ich sage immer, das, was das kleine Ferkel frisst, das können wir alle mal zu uns nehmen. Und also eigentlich mit den eigenen Sinnen geschärft durch den Futtertrog. Und manchmal hat man das schon, dass wenn man in den Stall kommt, dann riecht es irgendwie anders oder die Tiere verhalten sich anders, die liegen nicht so schön ruhig. Da geht das schon mal vielleicht auch eine Ohrrandnekrose los oder Schwanzbeißen. Wie gesagt, toi, 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 da hatte ich jetzt letzten Sommer bei der bescheidenen Ernte echt Angst vor, dass uns das in den Stall kachelt. Aber ich glaube, da sind wir ja, durch das Loch durch, wie gesagt, Sichtungsprüfung, das ist schon auf jeden Fall mit unseren Sinnen, die wir haben. Und das Schwein riecht ja noch viel besser wie wir.
Also wenn ich mal so die Maßnahmen im Stall zusammenfasse, das ist ja, hast du gesagt, du reinigst dein Silo. Ich glaube, das ist auch eine Maßnahme, die total unterschätzt wird. Also gerade Außensilos, wo ja auch viele Witterungseinflüsse vorliegen. Dann natürlich auch die sensorische Prüfung des Futters, also wirklich mit allen Sinnen dabei sein. Und dann nicht zuletzt natürlich auch Tiere beobachten. Habe ich Verhaltensänderungen, habe ich Umrauscher, um irgendwie Rückschlüsse auf irgendeine fehlende Futterqualität vielleicht auch zu haben. Das hat natürlich viele Faktoren, aber das ist, sage ich mal, sind ja schon konkrete Maßnahmen, die auch die Leute, die auch zuhören, aus der Praxis ja auch dann nochmal für sich selber prüfen und mit auf den Weg nehmen können. Wenn wir auch jetzt mal rübergehen aus dem Stall raus ins Feld,
Du hast schon gesagt, Fungizidabschlussbehandlung ist für dich wichtig, aber wenn wir mal so ein bisschen auch in der Vegetation anfangen oder uns mal so ein bisschen das Anbaujahr des Getreides anschauen, was ja kein ganzes Jahr ist, was sind so die Schritte, die du machst, um eben halt auch pilzliche Erkrankungen auch zu vermeiden?
Weil der Schweinebauer ja nun mal viel im Stall rumturnt, ist uns da eigentlich immer als erste Maßnahme eine gesunde Sorte auszuwählen. Also die schon relativ widerstandsfähig ist. Ich bin so ein Fan von lieber einmal weniger mit durch die Spritze, von mir aus auch 5 Deziton weniger ernten, aber ich verdiene mein Geld im Stall. Nichtsdestotrotz muss das Getreide ja auch vernünftig gemacht werden. Aber wenn ich von vornherein schon eine gesunde Sorte habe, die etwas widerstandsfähiger ist, und das ist gerade auch im Roggen, wo wir dann viel mit Rost zu tun haben, oder auch in Tritikale, die da, was ja nochmal reines Futtergetreide ist, die wir für uns in unserer Region anbauen. Also gesunde Sorten ist so die erste Maßnahme, auf die wir gucken. Dann schauen wir, ich bin ja auch Fan von Mulchsaat, da scheiden sich ja manchmal die Geister, so pflügen wir jetzt das Maisstroh unter, damit wir die ganzen Pilzsporen, die am Mais hängen, nicht mit hochwachsen. Also da gibt es kein Für und Wider, da gibt es die Studie dafür und die Studie dagegen. Ich bin eher Fan für gesundes Bodenleben und nicht so viel zu pflügen, damit die Pillewürmer alle oben bleiben. Und auch ein gesundes Bodenleben stärkt eine gesunde Pflanze. Und eine gesunde Pflanze kann sich eher gegen alle Schädlinge und Pilze wehren als eine kranke Pflanze. Nichtsdestotrotz machen wir vorne schon natürlich auch was. Es kommt natürlich auch auf die Witterung drauf an. Da haben wir ein Frühjahr, was so wie die letzten Jahre eigentlich ja super trocken war und warm, aber halt trocken. Wo soll der Pilz herkommen? Der braucht Feuchtigkeit als Nährboden und die hatten wir die letzten Frühjahre einfach nicht. Wir hatten eigentlich immer eine Frühjahrstrockenheit. Deswegen war Pilze da ja eigentlich nie so ein Thema. Wie gesagt, eher hinten raus dann bei der Ernte, wo es uns dann das Wetter vor den Bug geschossen hat. Aber da hätten wir dann auch nachher nichts mehr mit der Fungizidmaßnahme machen können. Da kann man alles bis zum Fahnenblatt machen, bevor die Ähre raus ist. Bis dahin versuchen, alles gesund zu halten, um auch genug Blattmasse zu haben für die Photosynthese, damit wir die Ähre auch voll bekommen.
Der Einsatz von Fungiziden im Getreideanbau ist stark von Witterung und Klima abhängig. Die aktuellen Produktionsmethoden und eine zunehmende Intensivierung bringen zusätzliche Risiken durch Krankheitserreger mit sich. Insbesondere in den letzten 10 Jahren haben sich Veränderungen bei den Hauptfaktoren wie Niederschlag, Bodenfeuchtigkeit und Temperatur gezeigt. Die milden Winterbedingungen führen dazu, dass Krankheiten ihre Verbreitung verschieben oder sogar neue Krankheiten wie zum Beispiel Ramularia auftreten. Es ist daher von großer Bedeutung, die wichtigsten Krankheiten zu erkennen, um gezielt eine Behandlung durchzuführen. Eine Hilfe dabei können Apps sein. Die Agrarbestimmer-App von Bayer verschafft schnell Gewissheit, mit welchem Schaderreger man es zu tun hat. Und wichtiger noch, wie kann man sie behandeln? Ihr findet die Agrarbestimmer-App in den App-Stores für Apple und Android.
Ja, und danach sind uns eigentlich eher die Hände gebunden und man versucht trocken zu ernten. Ja, und alles andere bestimmt dann der liebe Gott von da oben und Petrus mit dem Wetter.
Ja, da hast du absolut recht. Das ist natürlich immer nur ein gewisser Teil, den man dann selber auch noch steuern oder auf den man Einfluss nehmen kann. Das macht ja die Landwirtschaft schon natürlich auch spannend, weil jedes Jahr irgendwie anders ist. Wie würdest du denn die aktuelle Saison jetzt einschätzen? Also wie sieht das Getreide bei dir gerade draußen aus?
Ja, das meiste ist noch im Sack. Also da liegt es warm und trocken, da kriegt er ganz sicher keine Fungizidbehandlung, weil wir haben wirklich nur die Wintergerste reinbekommen und der Weizen und der Roggen, ja, der hätte nach dem 16. Oktober in die Erde sollen und der liegt jetzt warm und trocken. Wir gucken jetzt, dass wir, hoffe ich, nach Ostern da noch einen Teil Hafer reinbekommen. Die Wintergerste ist ja, wenn man mal Richtung Fungizid schaut, lange nicht so anfällig wie der Weizen, die Tritikale und der Roggen. Die hat natürlich jetzt auch derbe zu kämpfen. Wir haben hier in Ochtrup nochmal wieder fast 30 Liter Regen gekriegt am Wochenende. Also die Flächen überhaupt nicht befahrbar. Aber da sieht es im Moment auch noch nicht nach irgendwelchem Mehltaubefall aus. Dafür ist es einfach viel zu kalt. Die kraxelt so ein bisschen Larifari über den Acker. Ich gucke jetzt gerade mal aus meinem Büro. Ich kann euch mal hier kurz mitnehmen. Da seht ihr die Gerste. Die ist jetzt angedüngt worden. Ja, da müssen wir jetzt, wenn es die warmen Tage gibt, dann müssen wir natürlich Feldbegang machen und gucken, wie die sich verhält.
Du hast es genannt, Stichwort Mehltau. Was sind denn so die gängigsten Krankheiten, die bei euch in der Region auch üblich sind?
Ja, also der Mehltau ist natürlich, eins der Haupt- und der ist ja auch relativ schnell wieder in den Griff zu bekommen. Dann haben wir den Braunrost, den Gelbrost und dann die ganzen Septoria-Sachen, die da so durch die Bestände schnorcheln. Das sind so die Hauptpilzsachen, die uns hier eigentlich quasi vor der Tür so behelligen, aber die wir mit den normalen Mitteln, die wir bis dato noch haben, eigentlich relativ gut in den Griff bekommen, wenn man dann auch rechtzeitig ist.
Ja, das wäre nochmal die Frage, wenn du was siehst, was sind dann Maßnahmen, die du machst, wenn sich da irgendwie was andeutet? Und gerade mit Blick auf natürlich Tierfutter, zögerst du es irgendwie raus oder wie empfindlich bist du auch, was die Schadschwelle angeht?
Also da bin ich ehrlich gesagt, bei der Wintergerste bin ich da nicht ganz so empfindlich. Wie gesagt, weil die ist da relativ tolerant. Mhm. Bei einem Roggen und bei einer Tritikale, da muss man schon schneller sein. Aber die Wintergerste, wie gesagt, da ist der Mehltau, wie gesagt, nochmal am Anfang wirklich so der Hauptgegner. Wie gesagt, die anderen Sachen liegen leider noch im Sack. Da brauchen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr gucken. Und der Hafer soll ja eine Gesundungsfrucht sein. Ich hoffe, dahinter gar nicht so viel drin muss.
Ja, das ist natürlich so, dass der integrierte Pflanzenschutz nur so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. So habe ich das noch aus der Ausbildung in Erinnerung. Und das gilt natürlich auch. Genau.
Und so handhaben wir es ja auch.
Genau. Sonst bin ich tatsächlich mit meinen Fragen schon am Ende. Und ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die dir im Umgang mit pilzlichen Erregern im Getreidebau und in der Tierfütterung, die dir da noch geholfen haben oder Sachen, die du den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben kannst?
Ja, wie gesagt, im Schweinebereich ist definitiv die Futterhygiene nicht zu unterschätzen. Da können wir so viel tolles Getreide anbauen, wie wir wollen. Wenn wir da Scheiße im Trog bauen, dann können wir nicht nachher die Schuld dem Futtermittelhersteller in die Schuhe schieben. Und wenn man mit dem einen oder anderen spricht, und ich habe selber als Betriebshelfer auch schon mal gesehen, also ja, ich glaube, das haben nicht mal mehr die Ratten gefressen. Also sowas geht einfach nicht. Wir wollen einen sauberen Teller haben, von dem wir essen, und sag mal, die Schweine müssen dann auch sauber haben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Silos mal leer werden lassen. Ich habe das jetzt vor kurzem noch gehabt. Da ist mir das auch passiert, dass der Silo halt nicht so oft leer geworden ist. Ja, dann kommt die letzte halbe Tonne, die da drin sitzt, auf Mist. Wird die entsorgt und dann kommt Frisches wieder rein. Das ist natürlich auch im Zug von Wasser, ne? Also wenn wir im Wasserbereich sind, wir gebrannte Kinder hier auf dem Betrieb, da haben wir uns auch schon viele Bakterien in den Leitungen gezüchtet, die uns nachher die Tiere krank gemacht haben, und das ist das preiswerteste Futtermittel, was wir im Stall haben. Ja, das ist immer zu jeder Tag- und Nachtzeit im Nippel und im Trog, und da wird am wenigsten drauf geguckt, und also da legen wir hier auf dem Betrieb Ostendorf eigentlich ein sehr, sehr großes Augenmerk drauf und sind ja jetzt hier mit der Futtermittelfirma vor Ort sogar noch mit einem Wasserversuch zugange. Ich habe überall Wasseruhren eingebaut, um Wasserverbräuche messen zu können, und ja, da stecken wir gerade mittendrin. Auch so ein Thema, Wasserleitung kann man sich hervorragend Bakterien und Pilze züchten, und man sieht sie halt nicht, man riecht sie nicht, und ja, die Tiere stehen vorm Troch und zeigen, also Bauer, das Wasser mögen wir nicht. Also da hat das Schwein eine ganz feine Nase.
Ja, das ist absolut richtig, was du sagst. Also ich sag mal, heutzutage ist es ja auch alles, sag ich mal, super eng kalkuliert, und man ist ja auch schon irgendwie angehalten natürlich mit der Fläche und den Ressourcen und allem, was man irgendwie auch einsetzt und nutzt, auch möglichst zielführend ja auch irgendwie umzugehen. Und wenn man jetzt wirklich, ja, ich sag mal, das Getreide am Ende ja eher zu Krankheiten oder zu Schaden im Stall führt, weil da halt eben da eine Pilzkrankheit vorlag oder weil man da irgendwie nochmal, ja, irgendwo einfach nochmal irgendwie vielleicht an einer Maßnahme gespart hat, dann bringt ja das in vielerlei Hinsicht natürlich nicht weiter. Und von daher denke ich, es ist ein wichtiges Thema, was man auf jeden Fall im Blick halten muss.
Wie gesagt, da können wir weltbestes Futter vom Acker ernten, und wenn wir es danach nicht genauso wie rohe Eier behandeln und uns um die Lagerung und um eine vernünftige Vermahlung, dann wieder neue Lagerung, Futtervorlage, all diese Dinge, da können wir auf dem Acker so viele tolle Sachen gemacht haben, wie wir wollen, die können wir nachher noch 5-mal über den Haufen schmeißen.
Ja, ja, genau, das ist so eigentlich ein gutes Wort auch zum Abschluss Und ich denke, wir haben ja viel auch nochmal mitgenommen an, ja, an Anregungen. Und es war mal ganz spannend zu hören, wie ja auch jemand, der eben den Fokus in der Tierhaltung hat, einfach auch mit diesem Thema umgeht, weil natürlich einfach viel Getreide irgendwie in die Tierfütterung geht. Und ich denke, das sind Pilzkrankheiten ein nicht zu unterschätzendes Thema. Und Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne, Thomas, immer wieder.
Mehr Infos zu Getreidekrankheiten und fungiziden Wirkstoffen findet ihr unter www.agrar.bayer.de/fungizide.